Eine Fahrkarte nach Jerusalem, sagte er zu dem Mann am Schalter. Während der letzten Wochen war er täglich über die Decks der Kokals gewandert, während der Motor unter seinen Füßen vibrierte und salzige Gischt auf seinen Wangen prickelte. Wenn er um eine Ecke bog, erwachte stets die Erinnerung an die Furcht, die ihn mit 19 auf der Fahrt in die Ferne erfüllt hatte, denn damals hatte er keine Vorstellung von den europäischen Sitten gehabt und die Einsamkeit hatte ihn belastet. Nun, geübt im sozialen Umgang und wesentlich selbstbewusster, konnte er über den Grünschnabel lachen, der er damals gewesen war. Trotzdem schwelte die Angst vor der Rückkehr nach Palästina weiter. Sein damaliger Wunsch, ein Franzose zu werden, spielte zwar keine Rolle mehr, doch er hatte eine bestimmte Vorstellung des kosmopolitischen Lebens gewonnen. Die Spaziergänge, die ihn vom Heck um das Sturmdeck zum Bug und wieder zurückführten, oder auch Unterdeck, wo er zwischen den Sälen mit den Galerien und dem plüschigen Salon flanierte, waren nicht nur Gelegenheiten, bei denen er sich zu seiner neuen Reife beglückwünschte. Er versuchte auch, sich auf das gefasst zu machen, was ihm bevorstand. Er würde mehr Besonnenheit zeigen müssen, würde nach einer wilden Nacht nicht mehr bei Tagesanbruch heimkehren, keinen Brandy mehr trinken, um seine Zweifel zu betäuben, nicht mehr um 8 Uhr abends überlegen, was er in einigen Stunden täte und wo er dann wäre. In Nablus verbreiteten sich Gerüchte wie Lauffeuer. Gedankenlosigkeit konnte Schande über die Familie bringen. Vielleicht könnte er mit seinem Vater über seine Zukunft verhandeln und nach Jerusalem oder in eine der Hafenstädte gehen, in denen durch die Pilgerströme mehr Offenheit herrschte, eventuell sogar nach Kairo. Vielleicht böte sich auch die Möglichkeit, nach Frankreich zurückzukehren. Er könnte das Geschäft nach Europa ausweiten und französische Stoffe einkaufen. Trotzdem freute er sich auf vieles in Nablus. Seine Cousins, seine Großmutter, die ganze Familie. Er hatte aber auch Langeweile zu erwarten und würde sich Ansichten fügen müssen, die er nicht teilte. Die Stunden der Schiffspassage erlaubten es ihm, über seine Pflichten und seine Stellung im traditionellen Gefüge von Nablus nachzudenken, dem er in Frankreich 5 Jahre lang entronnen war. Während dieser Zeit hatten die familiären Regeln nicht gegolten. Er hatte vieles dem Zufall überlassen und sich seiner Begeisterung für dieses und jenes hingeben können. Der Schatten Jeannettes blieb an seiner Seite. Er hatte keine Antwort auf seinen Brief erhalten und redete sich ein, auch keine erwarten zu dürfen. Das Verfassen des Briefes hatte seine Sehnsucht vorerst gedämpft, und als er in Alexandria an Land ging, dachte er vor allem an seinen Vater und Nablus, die Braut des Nordens. Am frühen Nachmittag erreichte der Zug das Jerusalemer Damaskustor, und dort rief Mithat ein Taxi und fuhr nach Norden. Täler aus weißem Gestein, die bewaldeten Ebenen von Ain al-Haramija, mit Steinen befestigte Terrassenfelder voller Weizen, die sich die Berge hinaufzogen und von Erntearbeitern wimmelten. Der Anblick der Hügel hatte eine unerwartet tiefe Wirkung, und er betrachtete wie gebannt ihre dunklen Schatten aus dem Fenster des Automobils. Nablus kam in Sicht, umgeben von grünen Olivenhainen. Weiße Häuser, runde Terrassen, die Zwiebeltürme der Minarette. Das Automobil schleppte sich die Steigung hinauf. Mithat bezahlte den Fahrer und roch, als er ausstieg, wilden Salbei.
»Mein Liebling!« »Täter, Täter, mein Gott, wie bist du geschrumpft! Und du bist gewachsen, du bist so blass, bist du krank? Yallah, Täter, komm herein.
Ist mein Vater da?
Er erwartet dich.«